Natürlich auch eine gehörige Prise Erholung wünschen Ihnen Christiane Irrgang und Miriam Tanase.
Am Abend vorgelesen.
Geert Westphal liest nun den zweiten und abschließenden Teil von Goethes Novelle. Diese Prosadichtung, erschienen 1828, führt ohne jeden weiteren Zusatz die Gattungsbezeichnung im Titel. Man kann sie neben den Wanderjahren und dem zweiten Faust als die Summe von Goethes Anschauungen über Natur, Kunst und Gesellschaft ansehen. Im Zentrum der Novelle steht eine Adelsgesellschaft, der Fürst, seine Gemahlin, der Fürst Oheim und der Junker Honorio. Die Zeit ist nach der Französischen Revolution, deren Errungenschaften man im Übrigen zustimmend gegenübersteht. Während der Fürst sich an einer Jagd beteiligt, werden die Fürstin, der Oheim und Honorio bei einem Spazierritt von einem Feuer überrascht, das in der Stadt offenbar in Jahrmarktsbuden ausgebrochen ist und das sie von Ferne beobachten. Bei der Gelegenheit sind auch einige wilde, sonst in Käfigen gehaltene Tiere ausgebrochen, darunter ein Tiger, von dem die Reitenden sich nun bedroht glauben. Die Fürstin flieht zu Pferd, aber das Tier gerät in Straucheln und stürzt zu Boden. Und Honorio hat bereits seine erste Pistole vergeblich abgeschossen. Hören Sie wieder Geert Westphal.
Die schöne Dame, entschlossen und gewandt, verfehlte nicht, sich strack auf ihre Füße zu stellen. Auch das Pferd richtete sich auf. Aber der Tiger nahte schon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle, der ungleiche Boden. Die scharfen Steine schienen seinen Antrieb zu hindern. Und nur, dass Honorio unmittelbar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt heraufritt, schien seine Kraft aufs Neue anzuspornen und zu reizen. Beide Renner erreichten zugleich den Ort, wo die Fürstin am Pferde stand. Der Ritter beugte sich herab, schoss und traf mit der zweiten Pistole das Ungeheuer durch den Kopf, dass es sogleich niederstürzte. Und ausgestreckt in seiner Länge erst recht die Macht und Furchtbarkeit sehen ließ, von der nur noch das Körperliche übrig geblieben dalag. Honorio war vom Pferde gesprungen und kniete schon auf dem Tiere, dämpfte seine letzten Bewegungen und hielt den gezogenen Hirschfänger in der rechten Hand. Der Jüngling war schön. Er war herangesprengt, wie ihn die Fürstin oft im Lanzen- und Ringelspiel gesehen hatte. Ebenso traf in der Reitbahn seine Kugel im Vorbeisprengen den Türkenkopf auf dem Pfahl, gerade unter dem Turban in die Stirne. Ebenso spießte er flüchtig heransprengend mit dem blanken Säbel das Mohrenhaupt vom Boden auf. In allen solchen Künsten war er gewandt und glücklich. Hier kam beides zustatten. »Gebt ihm den Rest«, sagte die Fürstin. »Ich fürchte, er beschädigt euch noch mit den Krallen.« »Verzeiht«, erwiderte der Jüngling, »er ist schon tot genug. Und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf eurem Schlitten glänzen soll.« »Frevelt nicht«, sagte die Fürstin. »Alles, was von Frömmigkeit im tiefen Herzen wohnt, entfaltet sich in solchem Augenblick.« »Auch ich«, rief Honorio, »war nie frömmer als jetzt eben. Deshalb aber denke ich ans Freudigste. Ich blicke dieses Fell nur an, wie es euch zur Lust begleiten kann. Es würde mich immer an diesen schrecklichen Augenblick erinnern«, versetzte sie. ist es doch, erwiderte der Jüngling mit glühender Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die Waffen erschlagener Feinde vor dem Siegerheer zur Schau getragen wurden. Ich werde mich an eure Kühnheit und Gewandtheit dabei erinnern und darf nicht hinzusetzen, dass ihr auf meinen Dank und auf die Gnade des Fürsten lebenslänglich rechnen könnt. Aber steht auf, schon ist kein Leben mehr im Tiere. Bedenken wir das Weitere, vor allen Dingen steht auf. Da ich nun einmal kniee, versetzte der Jüngling, da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt wäre, so lasst mich bitten, von der Gunst, von der Gnade, die ihr mir zuwendet, in diesem Augenblick versichert zu werden. Ich habe schon so oft euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Vergünstigung einer weiteren Reise. Wer das Glück hat, an eurer Tafel zu sitzen, wen ihr beehrt, eure Gesellschaft unterhalten zu dürfen, der muss die Welt gesehen haben. Reisende strömen von allen Orten her, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Punkte irgendeines Weltteils gesprochen wird, ergeht an den Eurigen jedes Mal die Frage, ob er da selbst gewesen sei. Niemanden traut man Verstand zu, als wer das alles gesehen hat. Es ist, als wenn man sich nur für andere zu unterrichten hätte. Steht auf, wiederholte die Fürstin, ich möchte nicht gern gegen die Überzeugung meines Gemahls irgendetwas wünschen und bitten. Allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er euch bisher zurückhielt, bald gehoben. Seine Absicht war, euch zum selbstständigen Edelmann herangereift zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte wie bisher am Hofe. Und ich dächte, eure Tat wäre ein so empfehlender Reisepass, als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann. Dass anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch eher seiner Empfindung Raum zu geben, denn hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen, und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser Handlung sowie an einer obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich erraten ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahingestreckten Geschöpfes, wie denn der schwarzaugige, schwarzlockige Knabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr kniete. Den gewaltsamen Ausbrüchen der Leidenschaft dieses unglücklichen Weibes folgte, zwar unterbrochen, stoßweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach sich in Absätzen von Felsen zu Felsen stürzt. Eine natürliche Sprache, kurz und abgebrochen, machte sich eindringlich und rührend, vergebens würde man sie in unseren Mundarten übersetzen wollen, den ungefähren Inhalt dürfen wir nicht verhehlen. Sie haben dich ermordet, armes Tier, ermordet, ohne Not. Du warst zahm und hättest dich gern ruhig niedergelassen und auf uns gewartet, denn deine Fußballen schmerzten dich und deine Krallen hatten keine Kraft mehr. Die heiße Sonne fehlte dir, sie zu reifen. Du warst der Schönste deinesgleichen. Wer hat je einen königlichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie du nun hier liegst, tot, um nicht wieder aufzustehen? Wenn du des Morgens aufwachtest beim frühen Tagschein und den Rachen aufsperrtest, ausstreckend die rote Zunge, so schienst du uns zu lächeln. Und wenn schon brüllend, nahmst du doch spielend dein Futter aus den Händen einer Frau, von den Fingern eines Kindes. Wie lange begleiteten wir dich auf deinen Fahrten? Wie lange war deine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar? Uns ganz eigentlich kam die Speise von den Fressern und süße Labung von den Starken. So wird es nicht mehr sein. Wehe, wehe. Sie hatte nicht ausgeklagt, als über die mittlere Höhe des Bergs am Schlosse herab Reiter heransprengten, die alsobald für das Jagdgefolge des Fürsten erkannt wurden, er selbst voran. Sie hatten in den hinteren Gebirgen jagend die Brandwolken aufsteigen sehen und durch Täler und Schluchten wie auf gewaltsam hetzender Jagd den geraden Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Über die steinige Blöße einhersprengend stutzten und starrten sie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, die sich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Nach dem ersten Erkennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblick nicht selbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So stand der Fürst vor dem seltsamen, unerhörten Ereignis, einen Kreis umher von Reitern und Nacheilenden zu Fuße. Unschlüssig war man nicht, was zu tun sei, anzuordnen, auszuführen, war der Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Kreis drängte, groß von Gestalt, bunt und wunderlich gekleidet wie Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen, Schmerz und Überraschung zu erkennen. Der Mann aber, gefasst, stand in ehrfurchtsvoller Entfernung vor dem Fürsten und sagte, es ist nicht Klagenszeit. Ach, mein Herr und mächtiger Jäger, auch der Löwe ist los, auch hier nach dem Gebirg ist dahin, aber schont ihn. Hab Barmherzigkeit, dass er nicht umkomme wie dies gute Tier. Der Löwe, sagte der Fürst, hast du seine Spur? Ja, Herr, ein Bauer dort unten, der sich ohne Not auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf, aber ich sah den großen Trupp Menschen und Pferde vor mir. Neugierig und hilfsbedürftig eilte ich hierher. Also, beorderte der Fürst, muss die Jagd sich auf diese Seite ziehen. Ihr ladet eure Gewehre, geht sachte zu Werk. Es ist kein Unglück, wenn ihr ihn in die tiefen Wälder treibt. Aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Geschöpf nicht schonen können. Warum wart ihr unvorsichtig genug, sie entkommen zu lassen? Das Feuer brach aus, versetzte jener. Wir erhielten uns still und gespannt. Es verbreitete sich schnell, aber fern von uns. Wir hatten Wasser genug zu unserer Verteidigung. Aber ein Pulverschlag flog auf und warf die Brände bis an uns heran, über uns weg. Wir übereilten uns und sind nun unglückliche Leute. Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt, aber einen Augenblick schien alles zu stocken, als oben, vom alten Schloss herab, eilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaufsichtigte. Er kam außer Atem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt, oben, hinter der höheren Ringmauer, habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertjährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Ärgerlich aber schloss der Mann, warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie ausputzen zu lassen? Hätte ich sie bei der Hand gehabt, er wäre nicht wieder aufgestanden. Das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen wie billig zeitlebens gebrüstet. Der Fürst, dem seine militärischen Erfahrungen auch hier zustatten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Übel herandrohte, sagte hierauf, welche Bürgschaft gebt ihr mir, dass, wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den meinigen Verderben anrichtet? Hier, diese Frau und dieses Kind, erwiderte der Vater hastig, erbieten sich, ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten heraufschaffe, da wir ihn denn unschädlich und unbeschädigt wieder zurückbringen werden. Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, dass man sonst die sanfte, süße Flöte zu nennen pflegte. Sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeifen. Wer es verstand, wusste die anmutigsten Töne daraus hervorzulocken. Indes hatte der Fürst den Wärtel gefragt, wie der Löwe hinaufgekommen. Dieser aber versetzte, durch den Hohlweg, der auf beiden Seiten vermauert, von jeher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll. Zwei Fußpfade, die noch hinaufführten, haben wir dergestalt entstellt, dass niemand als durch jenen ersten engen Anweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Fürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will. Nach einigem Nachdenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu präludieren fortgefahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: »Du hast heute viel geleistet. Vollende das Tagwerk. Besetze den schmalen Weg. Haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als bis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückscheuchen könnt. Allenfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das Übrige stehen.« Eilig schickte Honorio sich an, die Befehle zu vollführen. Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Gesetz und vielleicht eben deswegen so herzergreifend. Die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Vater mit anständigem Enthusiasmus zu reden anfing und fortfuhr: »Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich die Erkenntnis, dass alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen, wie er feststeht und sich nicht rührt, der Witterung trotzt und dem Sonnenschein. Uralte Bäume zieren sein Haupt, und so gekrönt schaut er weit umher. Stürzt aber ein Teil herunter, so will es nicht bleiben, was es war. Es fällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren. Mutwillig springen sie tief hinab. Der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig, eckig, nein. Glatt und abgerundet gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluss zu Fluss endlich zum Ozean, wo die Riesen in Scharen daherziehen und in der Tiefe die Zwerge wimmeln. Doch wer preist den Ruhm des Herrn, den die Sterne loben von Ewigkeit zu Ewigkeit? Warum seht ihr aber im Fernen umher? Betrachtet hier die Biene. Noch spät im Herbst sammelt sie emsig und baut sich ein Haus, winkel- und waagerecht, als Meister und Geselle. Schaut die Ameise da, sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht. Sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbröslein und Kiefernadeln, sie baut es in die Höhe und wölbet es zu. Aber sie hat umsonst gearbeitet, denn das Pferd stampft und scharrt alles auseinander, seht hin. Es zertritt ihre Balken und zerstreut ihre Planken. Ungeduldig schnaubt es und kann nicht rasten, denn der Herr hat das Ross zum Gesellen des Windes gemacht und zum Gefährten des Sturms, dass es den Mann dahin trage, wohin er will, und die Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, der Löwe. Ernsten Schrittes durchzog er die Wüste. Dort herrscht er über alles Getier, und nichts widersteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn zu zähmen, und das Grausamste der Geschöpfe hat Ehrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wonach auch die Engel gemacht sind, die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht. Er blieb fest und getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frommen Gesang. Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hier und da mit anmutigen Tönen. Als aber der Vater geendigt hatte, fing es mit reiner Kehle, heller Stimme und geschickten Läufen zu intonieren an, worauf der Vater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ, das Kind aber sang: »Aus den Gruben, hier im Graben, hör ich des Propheten Sang. Engel schweben ihn zu laben. Wäre da dem Guten bang? Löwe und Löwin hin und wieder schmiegen sich um ihn heran. Ja, die sanften, frommen Lieder haben's ihnen angetan.« Der Vater fuhr fort, die Strophe mit der Flöte zu begleiten. Die Mutter trat hier und da als zweite Stimme mit ein. Eindringlich aber ganz besonders war, dass das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durcheinander schob und dadurch, wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte. Engel schweben auf und nieder, uns in Tönen zu erlaben. Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben, wäre da dem Kinde bang? Diese sanften, frommen Lieder lassen Unglück nicht heran. Engel schweben hin und wieder, und so ist es schon getan. Hierauf mit Kraft und Erhebung begannen alle drei, denn der Ewige herrscht auf Erden, über Meere herrscht sein Blick. Löwen sollen Lämmer werden, und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe. Glaub und Hoffnung sind erfüllt. Wundertätig ist die Liebe, die sich im Gebet enthüllt. Alles war still, hörte, horchte. Und nur erst als die Töne verhallten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt, jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jetzt das Unheil übersähe, das ihn vor kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die an ihn gelehnt sich nicht versagte, das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es tat ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollkommene Stille beherrschte die Menge. Man schien die Gefahren vergessen zu haben, unten den Brand und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen. Durch einen Wink, die Pferde näher herbeizuführen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung, dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte, »Ihr glaubt also, dass ihr den entsprungenen Löwen, wo ihr ihn antrefft, durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes, mit Hilfe dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann unschädlich sowie unbeschädigt in seinen Verschluss wieder zurückbringen könntet?« Sie bejahten es, versichernd und beteuernd. Der Kastellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Nun entfernte der Fürst mit wenigen sich eiligst, die Fürstin folgte langsamer mit dem übrigen Gefolge. Mutter aber und Sohn stiegen von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, begleitet, steiler gegen den Berg hinan. Vor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloss eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, dürres Reisig zu häufen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden könnten. »Es ist nicht Not«, sagte die Frau, »es wird ohne das alles in Güte geschehen.« Weiterhin, auf einem Mauerstücke sitzend, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schoß gelegt, auf einem Posten, als wie zu jedem Ereignis gefasst. Aber die Herankommenden schien er kaum zu bemerken. Er saß wie in tiefen Gedanken versunken. Er sah umher wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen. Er schien jedoch ihrer Rede wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Sie redete lebhaft fort und rief, »Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen. Ich fluche dir nicht. Schone meinen Löwen, guter junger Mann. Ich segne dich.« Honorio schaute grad vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann. »Du schaust nach Abend«, rief die Frau, »du tust wohl daran. Dort gibt's viel zu tun. Eile nur, säume nicht. Du wirst überwinden, aber zuerst überwinde dich selbst.« Hierauf schien er zu lächeln. Die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückbleibenden nochmals umzublicken. Eine rötliche Sonne überschien sein Gesicht. Sie glaubte nie, einen schönen Jüngling gesehen zu haben. »Wenn euer Kind«, sagte nunmehr der Wärtel, »flötend und singend, wie ihr überzeugt seid, den Löwen anlocken und beruhigen kann, So werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Tier ganz nah an die durchbrochenen Gewölbe hingelagert hat, durch die wir, da das Haupttor verschüttet ist, einen Eingang in den Schlosshof gewonnen haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Öffnung mit leichter Mühe schließen. Und der Knabe, wenn es ihm gut deucht, durch eine der kleinen Wendeltreppen, die er in der Ecke sieht, dem Tiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, dass meine Kugel jeden Augenblick dem Kinde zu Hilfe kommen kann. Die Umstände sind alle nicht nötig. Gott und Kunst, Frömmigkeit und Glück müssen das Beste tun. Es sei, versetzte der Wärtel, aber ich kenne meine Pflichten. Erst führe ich euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade dem Eingang gegenüber, den ich erwähnt habe. Das Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels und das besänftigte Tier dort hereinlocken. Das geschah. Wärtel und Mutter sahen versteckt von oben herab, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem klaren Hofraum sich zeigte und in der düstern Öffnung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und nach verlor und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug. Den alten, mit Gefahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall. Er sagte sich, dass er lieber persönlich dem gefährlichen Tiere entgegenginge, die Mutter jedoch mit heiterem Gesicht, übergebogen horchend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken. Endlich hörte man die Flöte wieder. Das Kind trat aus der Höhle hervor, mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam. Und wie es schien, mit einiger Beschwerde, er zeigte hier und da Lust, sich niederzulegen, doch der Knabe führte ihn im Halbkreise durch die wenig entblätterten, bunt belaubten Bäume, bis er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersetzte und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können. Aus den Gruben, hier im Graben, hör ich des Propheten Sang. Engel schweben, ihn zu laben. Wäre da dem Guten bang? Löw und Löwin hin und wieder schmiegen sich um ihn heran. Ja, die sanften, frommen Lieder haben's ihnen angetan. Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Vordertatze auf den Schoß gehoben, die der Knabe fortsingend anmutig streichelte, aber gar bald bemerkte, dass ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verletzende Spitze hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken und verband die gräuliche Tatze des Untiers, so dass die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnterweise Beifall gerufen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, dass die Gefahr nicht vorüber sei. Glorreich sang das Kind weiter, nachdem es mit wenigen Tönen vorgespielt hatte. Denn der Ewige herrscht auf Erden, über Meere herrscht sein Blick. Löwen sollen Lämmer werden und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe. Glaub und Hoffnung sind erfüllt. Wundertätig ist die Liebe, die sich im Gebet enthüllt. Ist es möglich zu denken, dass man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Tierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spüren können, so geschah es hier. Und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger, siegreicher Überwinder. Jener zwar nicht wie der Überwundene, denn seine Kraft blieb in ihm verborgen, aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen anheimgegebene. Das Kind flötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzufügend. Und so geht mit guten Kindern seliger Engel gern zu Rat, böses Wollen zu verhindern, zu befördern, schöne Tat. So beschwören, fest zu bannen, liebem Sohn ans zarte Knie, ihn, des Waldes Hochtyrannen, frommer Sinn und Melodie.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die zweite und letzte Folge der Novelle von Johann Wolfgang von Goethe. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Mehr Lesungen und Hörbücher finden Sie in der ARD Audiothek. Leicht zu bedienen, jederzeit verfügbar und kostenlos. Laden Sie die ARD Audiothek auf Ihrem Handy oder Computer aus jedem App Store herunter und klicken Sie dort die Rubrik Hörbuch an.
NDR Kultur. Play Jazz.
Sommerzeit, Ferienzeit muss keine Big Band-lose Zeit sein. Zum einen ist die NDR Big Band auch diesen Sommer wieder fleißig auf Tour. Und für die Zwischenzeit und für alle, die nicht bei den Auftritten dabei sein können, gibt's heute eine Big Band-Ausgabe mit Sommermusik im Großformat. Zu hitzigen Songs, coolen Sounds, exotischen Spezereien und fernen Welten ins heimische Radio geholt, begrüßt sie Henry Altmann.
Salomão esparrama em mim lua cheia sobre o carvão, um mulherão.